Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Vor 4 Wochen, am 7. Dezember, haben sich einige der regelmäßigen Veg Up-HörerInnen ganz schön gewundert. Denn Veg Up kam einfach nicht. Der Hintergrund? Es gab leider eine Verwechslung bei den Sendeplätzen. Deswegen senden wir erst heute die Sendung zum Thema Veganismus als Ersatzreligion, die, wie gesagt, eigentlich für Anfang Dezember produziert war. Auch wenn der Bezug zur Vorweihnachtszeit jetzt dahin ist, wünschen wir euch trotzdem viel Spaß dabei.
Veg Up.
Ulms vegan-vegetarisches Radio.
Jeden vierten Donnerstag von 17 bis 18 Uhr.
Auf Radio Free FM.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Veg Up. Wir freuen uns, dass ihr wieder reingeschaltet habt.
Wir, das sind in diesem Fall Svenja,
Julia,
Miri
und Toshi. Wer Veg Up noch nicht kennt, wir machen vegan-vegetarisches Radio für die freien Radiosender Radio Free FM in Ulm und Radio Querfunk in Karlsruhe. Alle 4 Wochen widmen wir uns einem spezifischen Thema aus der Welt der vegan-vegetarischen Ernährung und spielen Musik von MusikerInnen, die selbst vegan-vegetarisch leben oder sich für Tierrechte stark machen.
Passend zur weihnachtlichen Jahreszeit, die allmählich um sich greift, befassen wir uns in unserer heutigen Sendung ein bisschen mit dem Thema Religion, allerdings in einem etwas ungewöhnlichen Kontext.
Ist euch das auch schon aufgefallen, dass im Zusammenhang mit Ernährungstrends wie beispielsweise auch dem Veganismus häufig das Wort Religion oder auch Ersatzreligion in den Mund genommen wird? Wir wollen heute der Frage nachgehen, warum Veganismus oft als Ersatzreligion bezeichnet wird. Nimmt Veganismus vielleicht tatsächlich religiöse Züge an? Oder geht es denjenigen, die Veganismus als Religion bezeichnen, vielleicht doch nur darum, diese Ernährungsform als etwas Irrationales darzustellen?
Toshi, die sich als Sozialwissenschaftlerin schon viel damit befasst hat, wie nicht vegan lebende Menschen Veganismus wahrnehmen, hat sich mit dem Thema intensiv aus sozialpsychologischer Sicht auseinandergesetzt und wird in der nächsten Stunde mit uns darüber sprechen, was es mit der Rede von Veganismus als Ersatzreligion auf sich hat.
Genau, und ich freue mich auch schon drauf, weil ich das Thema nämlich selbst super spannend finde und je länger ich mich damit beschäftige, desto spannender wird es.
Aber stopp, bevor du gleich loslegst. Liebe Leute da draußen, wir haben natürlich auch noch mehr für euch dabei. Ich habe mich mal getraut, für unseren Blick ins Web einen ausführlichen Blick in ein anti-veganes Forum zu werfen und erzähle euch, was es darin so Gruseliges zu finden gibt. Außerdem haben wir ein weihnachtliches Rezept des Monats dabei und einen Newsflash.
Und natürlich nicht zu vergessen Musik. Ihr hört jetzt als erstes Tokotronic mit Die neue Seltsamkeit.
Ihr seid hier bei Veg Up, eurer vegan-vegetarischen Radiosendung, die sich heute dem Thema Veganismus als Ersatzreligion widmet.
Genau, und zu Beginn wäre es doch erst einmal interessant zu hören, inwiefern Ernährungsstile tatsächlich als Religionen bezeichnet werden. Dafür haben wir euch ein paar Zitate aus diversen Medien mitgebracht. Zum Beispiel titelte die Zeit online: Die Religion des Essens. Verzicht ist das neue Glaubensbekenntnis des Essens. Oder aber vom Focus Online: Besser essen, aber was? Ernährung wird unsere neue Religion. Dann haben wir Arte: Essen, die neue Religion. Oder aber auch hier sehr schön ARD: Ernährung als Ersatzreligion, die Essensjünger. Und ein weiteres Beispiel von Bayern 2, auch wieder Ernährung als Religion, wir Veganer und die anderen. Toshi, was ist denn da los mit den Medien? Warum schreiben die denn sowas?
Naja, die reagieren letztendlich auf einen Trend, der sich tatsächlich beobachten lässt, nämlich, dass sich das Ernährungsverhalten in Deutschland ändert hin zu gesünderen Ernährungsstilen. Und wenn wir uns da jetzt mal den Veganismus beispielsweise angucken, was uns natürlich besonders interessiert, oder auch den Vegetarismus, dann kann man sehen, dass sich mittlerweile in Deutschland 8 Millionen Menschen vegetarisch und rund 1,3 Millionen Menschen vegan ernähren. Und wenn man das mal so auf den Tag runterbricht, also Schätzungen zufolge, kommen täglich 2000 VegetarierInnen und 200 VeganerInnen dazu. Also das heißt, da gibt es tatsächlich einen Trend. Auch Fleischalternativen verzeichnen einen Umsatzplus, ne? Also das kommt immer mehr auf den Markt und wird auch nachgefragt. Und woran man den Trend auch sehr gut veranschaulichen kann, sind die Kochbücher in den Buchhandlungen. Wenn man sich das mal überlegt, 2010 waren in Deutschland 3 vegane Kochbücher im Handel und jetzt 2017 sind es 621. Also da ist massiv was passiert. Oder wenn wir uns vegane Restaurants angucken. In Berlin gab es 2011 noch 12 davon und aktuell sind es 63, beziehungsweise es waren 63, als ich vor ein paar Wochen die Zahl nachgeguckt habe. Wahrscheinlich sind es mittlerweile schon wieder mehr. Auch der jährliche Fleischkonsum in Deutschland ist zwischen 1990 und 2014, neuere Zahlen habe ich da leider nicht gefunden, um 7 Kilogramm gefallen auf derzeit etwas unter 60 Kilo pro Jahr. Also das ist ein Trend, das kann man tatsächlich beobachten, da tut sich was.
Aber dann könnte man ja auch einfach schreiben, dass es eben ein Trend ist oder eine Mode oder auch einfach eine Entwicklung. Warum denn die Rede von der Religion? Was hat Essen denn mit der Ausübung einer Religion gemeinsam?
Naja, ich habe mir da jetzt erstmal den Blick der Medien angeguckt. Warum glauben denn die Medien, dass das was gemeinsam hat? Und habe mal geschaut, wie die da Parallelen herstellen. Also die ARD zum Beispiel beschreibt die neuen Ernährungsstile als einen Versuch, dem Leben Sinn und Struktur zu geben, als ein Ritual, eine Disziplin, was ja Aspekte von der Religion sind. Bayern 2 spricht von einem neuen Werte- und Ordnungssystem. Der Fokus betont die soziale Zugehörigkeit. Soziale Zugehörigkeit war ja bislang etwas, was sehr in den Religionen zu Hause war, ne? Man hat sich in der Gemeinschaft, in der Gemeinde aufgehoben gefühlt. Heute kann man das vielleicht auch bei einem veganen Stammtisch verwirklichen. Die Zeit hat tatsächlich auch eher so diesen totalitären, vermeintlich totalitären Charakter von Ernährungsformen herausgestellt, spricht von Verboten und zitiert eben auch vermeintlich totalitäre Ansagen wie Weizen macht dumm oder Wurst macht Krebs, geht also eher so auf diesen dogmatischen Charakter von Religionen ein. Und außerdem spricht die Zeit auch von Gurus, ne, also von quasi spirituellen Führern, die es in den jeweiligen Ernährungsreligionen in Anführungszeichen gibt, wie beispielsweise Attila Hildmann in der veganen Bewegung oder Nico Richter in der Paleo-Bewegung.
Da hast du jetzt schon wirklich einige Elemente, unterschiedliche Elemente angesprochen, was denn bei Religion so enthalten sein kann. Wenn wir jetzt versuchen, das zu definieren, wie könnte man denn Religion definieren?
Also der Duden definiert Religion als eine gläubig verehrende Anerkennung einer alles Sein bestimmenden göttlichen Macht. In Definitionen wird aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass Religion eben auch durch eine gewisse Lehre, durch Satzungen, durch Regeln festgelegt ist. Das sind also so zwei verschiedene Aspekte. Einmal dieses strukturelle, regelgeleitete und einmal eben dieses Glauben an etwas Übersinnliches. Und ja, also der Fokus ist eigentlich schon eher auf diesem, ne, also das Kernelement einer Religion ist, ich glaube an etwas, das ich nicht beweisen kann, an was Übersinnliches. Und was dann eben noch so ein bisschen mit reinspielt, ist dieses Regelhafte, das eben auch in Ernährungsstilen gesucht und gefunden wird.
Okay, also mit diesen Definitionen, da frage ich mich jetzt schon, inwiefern es gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist, Veganismus oder andere Ernährungsformen als Religion zu bezeichnen. Aber dazu kommen wir dann gleich.
Jetzt hören wir erstmal wieder ein bisschen Musik. Auf die Ohren gibt's jetzt kurz und schmerzlos Don't Ever Look Down von den Donuts.
Well, I've been there before and I know how it ends. The brakes will not move if I don't wave my hands. It takes hours to climb and seconds to fall. So don't you look down when you take on that wall.
Willkommen zurück bei VegUp. Wir sprechen heute darüber, warum Veganismus und andere Ernährungsstile heute so gerne als Ersatzreligion bezeichnet werden, zum Beispiel von den Medien.
Toshi, du hast dich mit dem Thema ja intensiv auseinandergesetzt. Vor der Musik haben wir schon einiges gehört und wir sind bei einer sehr spannenden Frage stehen geblieben. Inwiefern kann man denn jetzt Parallelen ziehen zwischen diversen Ernährungsformen und Religionen?
Also wenn man da jetzt erstmal oberflächlich drauf guckt, dann sieht man schon, dass Ernährung sehr, sehr oft als Heilsversprechen verkauft wird. Also diverse Ernährungsstile werden so hingestellt, als würden sie automatisch zu Gesundheit, Fitness, Schlankheit, Jugend, Attraktivität führen. Da muss man sich nur mal so die, ich würde fast schon sagen, Bibeln von Attila Hildmann angucken. Es gibt da also durchaus so den Trend hin zu glauben, dass einen das persönlich weiterbringt. Und da muss man wirklich von Glauben sprechen, weil das in großen Teilen wissenschaftlich umstritten ist. Also worauf die sich berufen, sind wirklich Vorstellungen vom richtigen Leben. Aber da ist nicht unbedingt, das ist nicht wirklich von der Forschung abgesichert. Man kann auch sagen, dass es zum Teil wirklich so, ich würde fast sagen, Glaubenskriege zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen der Ernährung gibt. Beispielsweise gibt es ja auch einen Trend zu Paleo, wobei Paleo und Veganismus wiederum überhaupt nicht zusammenpassen, weil es eigentlich nicht möglich ist, sich Paleo und vegan gleichzeitig zu ernähren. Also das heißt, es gibt unterschiedliche Sekten, in Anführungszeichen, die ihr eigenes Glaubenssystem haben. Und diese Glaubenssysteme widersprechen sich auch gegenseitig. Man kann überhaupt nicht davon ausgehen, dass alle Recht haben, in Anführungszeichen, weil letztendlich ist es ja relativ willkürlich, ne? Also da gibt's diejenigen, die sagen, man muss auf jeden Fall auf Kohlenhydrate verzichten. Dann gibt's die auf Carb Backloading schwören. Also die sagen, nee, man muss, wenn man sich gesund ernähren möchte, ganz, ganz viele Kohlenhydrate auch essen. Das sind Widersprüche. Da geht's also wirklich um Glauben.
Ja, da kann ich schon verstehen, dass man den Eindruck bekommen kann, dass das Ganze religiöse Züge annimmt. Zumindest, wenn man es eben von außen betrachtet oder oberflächlich, wie du jetzt gesagt hast. Aber wenn wir uns jetzt speziell den Veganismus mal anschauen, der interessiert uns ja hier auch besonders. Warum leben Menschen denn vegan? Tun sie das zum Beispiel aufgrund sogenannter Heilsversprechen, die du gerade schon benannt hast?
Naja, also wenn man mal in die Forschung guckt, dann findet man, dass zahlreiche Studien zeigen, dass der Großteil derjenigen, die auf Fleisch verzichten, das aus moralischen Gründen tut. Also nicht, weil sie denken, sie würden damit was Tolles für sich erreichen und ein gesundes Leben führen und attraktiv und jung und was weiß ich bleiben, sondern es geht wirklich in erster Linie um moralische Aspekte wie das Tierleid, wie die Umwelt, wie soziale Gerechtigkeit. Das sind die Punkte, die Leute in erster Linie dazu bringen, sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Gesundheitliche Gründe werden schon auch genannt, aber nicht so, bei weitem nicht so stark wie moralische Gründe. Und wenn man sich anguckt, wer vegetarisch oder vegan ist, das sind im Regelfall junge, eher linke politisch, sehr gebildete Menschen, die in der Regel nicht besonders religiös sind. Also wir reden hier eher von, so der AkademikerInnen-Szene, ja. Und da ist die Veranlagung, an irgendwelche spirituellen Lehren zu glauben, in der Regel nicht ganz so hoch. Mein Fazit wäre da also, dass die typischen Veganer und Veganerinnen durch eher tierethische Erwägungen und Umweltaspekte wie Klimawandel, Ressourceninneffizienz und so weiter motiviert sind. Das heißt, sie haben keine irrationalen, sondern durchaus sehr rationalen Gründe für ihre Ernährungsentscheidungen.
Wenn man jetzt genauer nochmal in die Szene reinguckt, da gibt es ja schon esoterische Strömungen, also in der veganen Szene. Dem Thema haben wir ja auch schon mal eine ganze Sendung gewidmet.
Ja, die gibt's durchaus. Also es gibt sehr öffentlich sichtbare VertreterInnen des Veganismus, die ihren Veganismus primär durch spirituelle Lehren begründen. Ich möchte hier zum Beispiel mal ein Zitat von Rüdiger Dahlke vorlesen, der unter anderem Reinkarnationstherapeut ist. Also das ist ja auch nicht wirklich was besonders wissenschaftlich Abgesichertes. Rüdiger Dahlke hat geschrieben, sobald wir aufhören, die Angst- und Stresshormone der Schlachttiere zu essen, werden wir bereits große Erleichterungen verspüren, denn inzwischen leiden große Teile der Bevölkerung unter Angst. Panikattacken sind ein relativ neues Symptom. Erst mit der Umstellung auf Großschlachthöfe hat es die moderne Welt erobert. Mit dem Fleisch gequälter Kreaturen aus Tierzuchthäusern bekommen wir auch deren Elend und die Energie der Folter mit ab, die sie erlitten haben. Die Hypothese, die hier also aufgestellt wird, ist, dass die Panikstörungen, die vermeintlich um sich greifen, die es aber schon immer gab, darauf zurückzuführen sind, dass wir die Stresshormone von Tieren essen, was wissenschaftlich grober Unfug ist. Also das müsste man erst mal belegen, dass das so ist. Das macht, wenn man sich von den biologischen Prozessen dahinter, wenn man sich da ein bisschen auskennt, das macht keinerlei Sinn, ja. Einen anderen Vertreter in der veganen Szene, den es gibt, ist Walter Denzer, der durch die Gegend tourt und Kristallisationsbilder von Lebensmitteln ausstellt, die angeblich die unsichtbare Kraft in Lebensmitteln zeigen. Ne? Also die Aura von Lebensmitteln. Das ist natürlich schwer esoterisch. Ja, ich würde das aus wissenschaftlicher Sicht als sehr, sehr kritisch sehen. Auf der anderen Seite, und ich würde sagen, das ist der überwiegende Teil der veganen Szene, gibt es sehr, sehr viele Leute, die sich von solchen esoterischen Strömungen im Veganismus distanzieren. Es gibt zum Beispiel wirklich große Facebook-Gruppen, wie beispielsweise Veganismus ohne Esoterik. Da gibt es mittlerweile sogar die veganen Singles ohne Esoterik, wo es den Leuten wirklich auch darum geht, sich mit anderen Veganern, Veganerinnen austauschen zu können, die eben nicht irgendwelchen spirituellen, komischen Weltanschauungen angehören. Die Kabarettistin Gabriele Busse beispielsweise, die in der veganen Szene sehr bekannt ist, die weigert sich, bei Veranstaltungen aufzutreten, an denen auch esoterische Vereine oder AutorInnen zugegen sind. Ja, also es gibt Leute, die sich da wirklich ganz klar auch öffentlich distanzieren. Und in Ulm, die Gruppe Vegi und Bund beispielsweise, wir haben in unserem Selbstverständnis auch aufgenommen, dass wir uns ganz ausdrücklich von solchen Personen und Gruppen distanzieren, die ihren Veganismus esoterisch begründen. Also man kann sagen, ja, es gibt esoterische Strömungen, aber die überwiegen nicht. Und der Großteil der veganen Bewegung ist, glaube ich, sehr reflektiert und versucht auch, den eigenen Veganismus irgendwie wissenschaftlich und rational zu begründen. Und das gelingt auch. Es gibt ja viele rationale Gründe dafür, vegan zu leben.
So spannend das Thema ist, ich würde sagen, wir brauchen ein bisschen Musik zum Durchatmen. Deswegen hört ihr jetzt die Vegetarierin Skin mit ihrer Band Skunk & Nancy und dem Song Love Someone Else.
Ihr habt gerade Skunk & Nancy gehört und hier unterhalten sich Svenja und Toshi jetzt erstmal noch ein bisschen weiter darüber, warum Veganismus so gerne als Religion bezeichnet wird.
Naja, Ersatzreligion beinhaltet ja letztendlich dogmatisch, es beinhaltet missionierend und vor allem, wenn von Religion die Rede ist, beinhaltet es eben auch irrational. Das heißt, ich glaube tatsächlich, dass so oft von Religion die Rede ist, um den Veganismus oder auch andere Ernährungstrends letztendlich zu diffamieren, um sie schlecht zu reden. Man spricht dem Veganismus quasi die Rationalität ab und hat damit die Möglichkeit, unerwünschte Überzeugungen letztendlich abzuwerten. Weil das ist ja im Grunde ein Totschlagargument. Ne? Wenn jemand kommt und Gründe für Veganismus anführt und man dann sagt, ach ja, das ist ja fast wie eine Religion und du bist so dogmatisch und das ist doch irgendwie so ein Glauben. Ne? Das macht letztendlich eine Auseinandersetzung mit den Argumenten dafür überflüssig. Weil dann kann man das ja abstempeln als was letztendlich keine Grundlage hat.
in der Sache finde ich es letztlich zwar sehr schwer nachvollziehbar, aber es gibt ja durchaus auch starke anti-vegane Tendenzen in der Bevölkerung.
Oh ja, die gibt's tatsächlich. Wenn ich da mal kurz einhaken darf, denn zu dem Thema haben wir heute ja auch einen Blick ins Web dabei. Julia hat tatsächlich mal sich umgesehen in einem Forum, in dem sich ganz viele Anti-VeganerInnen tummeln. Was sie dort gefunden hat, hört ihr jetzt.
Blick ins Web.
Was haben eigentlich Anti-VeganerInnen für Einstellungen? Ich möchte heute mal ein anti-veganes Forum durchstöbern, um herauszufinden, wie dort über vegan oder vegetarisch lebende Menschen gesprochen wird. Neben der klassischen Beschwerde, die VeganerInnen würden einem das Essen mit ihrem Missionierungszwang verderben, werden Gesundheitsaspekte ausführlich diskutiert. Interessanter finde ich aber Debatten über Ethik und Nachhaltigkeit. Darum geht es erstaunlich selten. Das ist selbst in einem Thread so, den VeganerInnen mit Links zu Videos füllen, die Misshandlungen von Nutztieren und die Zustände in Schlachthöfen zeigen. Statt einer Diskussion der ethischen Gründe für Veganismus findet sich aber etliche Male die Behauptung, die Videos seien von Tierschutzorganisationen als Propaganda inszeniert. So schreibt jemand, die Videos würden ja von Peter und Kollegen zwecks Spendensammlung extra produziert. An dieser und auch anderer Stelle im Forum wird das E in Peter als Eurozeichen geschrieben. Aha, die Tierschutzorganisationen haben sich also verschworen, um das große Geld zu machen. Ich halte das für ein durchsichtiges Ablenkungsmanöver, um sich nicht mit unangenehmen ethischen Fragen auseinandersetzen zu müssen. Moralische Aspekte werden aber gerne angeführt, wenn es um Beispiele geht, die zu beweisen scheinen, dass VeganerInnen inkonsequent oder viel unmoralischer sind. Mit großer Genugtuung berichten Mitglieder des Forums, die früher vegan lebten, davon, dass sie und andere heimlich Fleisch aßen. Vergleiche von Veganismus mit einer Religion finden sich vereinzelt, etwa wenn VeganerInnen als ideologische Sekte ohne Realitätsbezug bezeichnet werden. Eine Frau beschreibt, dass es ihren vegetarisch lebenden Eltern darum ging, die frohe Botschaft in die Welt zu tragen und die Ungläubigen zu bekehren. Weit häufiger als ein Bezug zu Religion findet sich eine andere Art, VeganerInnen zu diffamieren. Zitate wie »Vegan ist Ideologie und Verblendung«, »Realitätsflucht«, »Fanatismus« oder »Muss man eigentlich völlig realitätsfremd sein, um Veganer zu werden?« lassen eine ernsthafte Diskussion über die Gründe für Veganismus unnütz und unmöglich erscheinen. Vereinzelt gehen Forumsmitglieder auch so weit, Veganismus als psychische Störung darzustellen, zum Beispiel in Äußerungen wie »Vegan ist keine Ernährungsform, sondern eine Essstörung« oder aber »Sie haben einen an der Klatsche, die meisten dürften in irgendeiner Form depressiv sein«. In einer Gesellschaft, die psychisch kranke Menschen oft als Verrückte stigmatisiert, ist auch das eine Art, VeganerInnen zu diffamieren. Neben Diskussionen, die stellenweise von wenig Faktenkenntnis getrübt sind, gibt es aber auch freundliche Unterhaltungen. In der Rubrik Anti-vegan Essen zu Hause und auswärts findet sich auch eine Sammlung veganer Gerichte. Und auch unter den anderen Rezepten sind manche komplett pflanzlich, ohne dass sich jemand darüber aufregt. Es fällt mir schwer nachzuvollziehen, warum Menschen so viel Energie in dieses Forum investieren. Ich hätte nicht gedacht, dass die kleine Minderheit vegan lebender Menschen einen solchen Sturm im Wasserglas hervorrufen könnte. Auf unterschiedliche Arten werden hier VeganerInnen als realitätsfremd und verblendet diffamiert. Eine echte Auseinandersetzung ist kaum zu finden. Insgesamt hinterlassen die Anti-VeganerInnen bei mir den Eindruck, dass sie sich moralisch bedroht fühlen. Getroffene Hunde bellen.
Was ihr da eben gehört habt, war wahrscheinlich unschwer zu erkennen, Knocking on Heaven's Door in seiner Originalversion von Bob Dylan, der selbstverständlich vegetarisch lebt. Ihr seid hier bei Vetchup und unserem heutigen Thema Veganismus als Ersatzreligion. Wir waren gerade bei dem Punkt, dass es in der Bevölkerung teils starke anti-vegane Tendenzen gibt und Veganismus oft als Religion bezeichnet wird, um ihm die rationale Grundlage abzusprechen.
Da interessiert mich natürlich jetzt als nächstes, ob sich das irgendwie erklären lässt, warum es diese anti-veganen Tendenzen gibt. Warum Leute versuchen, Veganismus zu diffamieren. Toshi, hast du da nicht auch ein paar schlaue Erkenntnisse?
Naja, also sozialpsychologisch kann man das mit der kognitiven Dissonanz erklären. Wobei das jetzt wahrscheinlich nur denjenigen ein Begriff ist, die schon in unsere Sendung Psychologie des Fleischkonsums reingehört haben. Ich mach's noch mal ganz kurz. Also kognitive Dissonanz ist ein unangenehmer Gefühlszustand, der dann entsteht, wenn wir Gedanken haben, die sich gegenseitig sehr stark widersprechen oder auch Gefühle, Einstellungen. Also um das mal an einem Beispiel zu sagen, wir haben einen total überzeugten, leidenschaftlichen Raucher, der gerade total Lust hat auf eine Zigarette, deswegen in den Tabakladen geht und dann sieht man da diese relativ grauenvollen Bilder auf den Zigarettenpackungen, die genau deswegen auch implementiert wurden, um kognitive Dissonanz zu erzeugen. Das ist einmal dieses Yeah, ich will jetzt rauchen, total positiv, und dann dieses Oh, das ist aber ein ganz unschönes Bild und das macht mir jetzt Angst, das ist ein negativer Gefühlszustand. Wenn diese unterschiedlichen Wahrnehmungen aufeinandertreffen, das ist ein ganz komisches, nicht schönes Gefühl. Das ist ein negativer Erregungszustand, den man vermeiden möchte, aus dem man raus will. Und auch im Fall von Veganismus geht es Leuten, die gerne Fleisch essen, natürlich so, dass sie einerseits diese positive Assoziation mit Fleisch haben, andererseits dann aber mit negativen Aspekten konfrontiert werden, beispielsweise mit der Massentierhaltung oder eben mit einem Veganer, einer Veganerin, die ankommen und einem erzählen, wie denn eigentlich dieses Fleisch produziert wird. Und das ist nämlich gar nicht schön. Also im Endeffekt kann man das so sehen, wir haben hier eine Person, die liebt Fleisch, hat eine total positive Assoziation damit und dann kommen da so blöde Missionierende, ich sage das jetzt mal überspitzt, VeganerInnen, die behaupten, dass Fleischessen was moralisch Verwerfliches ist, und um dann diesen negativen Gefühlszustand, der da entsteht, zu vermeiden, haben die dann beispielsweise die Möglichkeit zu sagen, ach, die VeganerInnen, die sind doch eh alle bescheuert. Das ist ja nur so eine Ersatzreligion, ne? Also das hat ja nichts mit irgendwelchen rationalen Gründen zu tun. Die missionieren aber, was die da reden, das ist alles Quark und Scheiß, ne? Und so kann man dann quasi sein positives Gefühl wieder herstellen. So kann man dann wieder leidenschaftlich und voller Freude dem Fleischkonsum nachgehen. Und das ist natürlich ein Problem, aber darüber würde ich erklären, dass eben diese Religion herangezogen wird, um den eigenen Fleischkonsum rechtfertigen zu können und um diesem negativen Gefühl mit VeganerInnen und ihren Haltungen konfrontiert zu werden, entgehen zu können.
Das ist ja schon ganz schön tricky, das Ganze. Aber was würdest du jetzt aus dieser ganzen Sache als persönliches Fazit ziehen?
Also mein persönliches Fazit ist ganz klar, Veganismus ist keine Religion, ne? Also es gibt vielleicht so ein paar Parallelen, die man da zur Religion aufzeigen kann, aber das kann man genauso für Fußball oder was weiß ich, ne? Dann kann man alles als Religion bezeichnen. Veganismus basiert aber in den meisten Fällen eben nicht auf irrationalen Glaubenssätzen und fantastischen Geschichten, sondern eben auch auf nachweisbaren Fakten, ja? Also Fleischkonsum ist für den Klimawandel in ganz großem Maße mitverantwortlich. Wenn man sich anguckt, was in den Schlachthöfen passiert, das ist Realität. Also das sind nicht einfach irgendwelche irrationalen Gedanken, sondern da stehen Fakten, empirische Fakten dahinter. Und es gibt sehr, sehr gute Gründe, vegan zu leben. Veganismus ist also keine Religion. Es taugt nicht als Religion. Und die Bezeichnung von Veganismus als Ersatzreligion, das würde ich als eine ganz klare Diffamierung bewerten. Das wird genutzt, diese Rede von der Religion, um Veganismus abzuwerten. Und auch wenn ich der Meinung bin, dass natürlich jede Person persönlich glauben darf, was sie oder er möchte, halte ich es für ganz, ganz wichtig, dass wenn über Veganismus gesprochen wird, dass diese öffentliche Kommunikation dann mit wissenschaftlich haltbaren Argumenten, mit seriösen Argumenten geführt werden sollte. Denn wenn wir da kommen mit irgendwelchen komischen Glaubenssätzen, wie sie Attila Hildmann oder Rüdiger Dahlke oder wer auch immer verbreiten, ne, damit kann dem Veganismus schwerer Schaden zugefügt werden, weil das erleichtert es anti-veganen Kommunikatorinnen und den Medien und wem auch immer, VeganerInnen als irrational, widersprüchlich und irrsinnig darzustellen. Und damit wird der Auseinandersetzung mit den ja eigentlich wirklich vorhandenen wichtigen und richtigen Fakten, diese Auseinandersetzung wird aus dem Weg gegangen. Es gibt saugute Gründe für Veganismus. Und wenn wir mit irgendeinem Schwachsinn ankommen, um unseren Veganismus zu begründen, dann spielen wir quasi denjenigen, die den Fleischkonsum weiterhin propagieren wollen, den spielen wir in die Hände.
Ja, das ganze Gerede von der Religion passt ja eigentlich auch ganz gut in die Zeit gerade, wo sich selbst die Menschen, die eigentlich das ganze Jahr über nichts mit Religion am Hut haben, plötzlich wieder religiösen Ritualen hingeben. Und auch an uns geht das ganze Weihnachtstrara natürlich nicht spurlos vorbei. Deswegen haben wir euch heute ein ganz, ganz weihnachtliches Rezept des Monats mitgebracht. Ich habe für euch ein Rezept für vegane Kokosmakronen ausprobiert und die sind wirklich unfassbar lecker. Wie ihr wisst, heißt vegan ohne Ei und das mag bei Kokosmakronen bei manchen von euch für Verwunderung sorgen, aber die lösen wir gleich auf. Und vorher hört ihr noch ein bisschen Musik, die Spaß macht, nämlich die Veganerin Nena mit einem Song, den ihr sicherlich alle kennt.
Rezept des Monats.
Das Rezept des Monats ist heute auf jeden Fall was für alle Kokosfans da draußen und ein echter Klassiker in der Plätzchendose, nämlich Kokosmakronen und zwar vegane. Ihr braucht für ca. 30 Stück 50 Gramm Puderzucker, 3 Esslöffel Eiersatzpulver, 5 Esslöffel Wasser, 100 Gramm Marzipanrohmasse, 100 Gramm Kokosflocken, 20 Gramm Weizenmehl, 1/4 Teelöffel Backpulver und für die Deko noch 80 Gramm Zartbitterschokolade. Als erstes könnt ihr schon mal den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Dann den Puderzucker in eine Schüssel sieben, mit Eiersatz und Wasser kräftig aufschlagen. Danach die Marzipanrohmasse grob raspeln und mit den Kokosflocken Mehl und Backpulver vermischen. Aus dem Teig können nun kleine Zipfel geformt werden und die müssen dann 10 Minuten gebacken werden und anschließend komplett auskühlen. Währenddessen könnt ihr die Schokolade hacken und im Wasserbad langsam schmelzen lassen. Dann müsst ihr nur noch die Makronen eintunken und ihr seid auch schon fertig. Lasst es euch schmecken. Ja, voll lecker. Dann freuen wir uns auf jeden Fall auf die vielen leckeren Plätzchen in der Weihnachtszeit. Und hier geht's jetzt erstmal weiter mit dem Newsflash. Und zwar hat die Julia den vorbereitet. Und heute geht es da um vermutlich den größten Aufruf, unseren Planeten zu schützen.
Eine Warnung an die Menschheit aus der Wissenschaft. Anfang November haben 15.000 WissenschaftlerInnen aus allen Teilen der Welt einen eindringlichen Aufruf zum Schutz unseres Planeten unterschrieben. Über die größten Gefahren für die Bewohnbarkeit der Erde geben die 8 AutorInnen in der Fachzeitschrift Bioscience einen Überblick. Sie ziehen Bilanz über die Veränderungen seit dem ersten Aufruf dieser Art von 1992, den damals 1700 WissenschaftlerInnen unterschrieben haben. Seitdem ist die Stabilisierung der Ozonschicht gelungen, doch in den anderen Problemfeldern ist wenig Fortschritt, meist eher eine Verschlechterung zu verzeichnen. Besonders hervorgehoben werden der Klimawandel durch Verbrennung fossiler Energieträger, die Entwaldung, die Landwirtschaft und dabei besonders die Zucht von Wiederkäuern und das Massensterben vieler Arten. Die AutorInnen beschreiben die Notwendigkeit, Druck auf die Politik auszuüben, da schnell gehandelt werden muss. Sie betonen aber auch, dass man das eigene Verhalten ändern sollte und den Verbrauch von fossilen Brennstoffen und anderen Ressourcen, aber auch den Fleischkonsum und die Lebensmittelverschwendung pro Person zu senken. Der Fleischkonsum wirkt sich auf viele der im Aufruf genannten Problemfelder aus. Die Zucht von Wiederkäuern verstärkt den Klimawandel, da Kühe, Schafe und Co. durch ihre Verdauung große Mengen an Methan produzieren, welches neben Kohlenstoffdioxid das wichtigste Treibhausgas ist. Die Entwaldung wird gerade in tropischen Gegenden vor allen Dingen vorangetrieben, um Futtermittel für Tiere anbauen zu können. Das wirkt sich wiederum auf den Klimawandel aus, hat aber auch einen direkten Einfluss auf Menschen. 33% der landwirtschaftlich nutzbaren Fläche weltweit wird für die Produktion von Tierfutter verwendet. Diese Fläche könnte auch der direkten Ernährung von Menschen dienen und damit Hunger bzw. Mangelernährung reduzieren. Der Fleischkonsum ist nur eines von vielen Gebieten, auf denen eine nachhaltige Veränderung von den WissenschaftlerInnen gefordert wird. Die große Unterstützung des Appells unter den Menschen, die die wissenschaftlichen Befunde am besten verstehen, zeigt, wie dringend schnelles Handeln gefordert ist.
Ihr habt gerade Great Wide Open von Funeral for a Friend gehört.
Das war unsere Wetch-Up-Sendung zum Thema Veganismus als Ersatzreligion. Ich hoffe, ihr habt daraus mitgenommen, dass es, obwohl manche VeganerInnen mit völlig bescheuerten und wissenschaftlich unhaltbaren Heilsversprechen um die Ecke kommen, sehr gute und rationale Gründe dafür gibt, den Konsum tierischer Produkte zu vermeiden.
Also immer kritisch bleiben, und wenn ihr übrigens ergänzend unsere thematisch passende Sendung zum Thema Esoterik nachhören möchtet, findet ihr den Podcast dieser und alle anderen Sendungen unter www.freefm.de/programm/wetchup.
Im Studio waren für euch heute Toshi, Miri, Julia und Svenja, und an der Sendung mitgewirkt haben auch all diese.
Bitte vergesst nicht, auch nächstes Mal einzuschalten, und dann gibt's eine ganz besondere Ausgabe.
Richtig, Wetchup hat nämlich Geburtstag.
Juhu!
Wir werden sagenhafte 3 Jahre alt und wir feiern das in unserer 40. Sendung.
Schaltet also unbedingt ein am Donnerstag, den
1. Februar
um 17 Uhr auf Radio Free FM oder am Sonntag, den 4. Februar um 11 Uhr auf Radio Querfunk.
Die Wiederholung der heutigen Sendung könnt ihr schon am 1. Sonntag im Januar bei Querfunk hören. Das ist dann der 7. Januar, und da läuft die Sendung ebenfalls von 11 bis 12.
Und wir verabschieden uns wie immer mit Musik, und zwar mit Blink-182 und ihrem wunderschönen Adams-Song.